Ja, guten Morgen auch meinerseits. Herzlich willkommen zu diesem speziellen Festgottesdienst. Es ist wirklich ein Fest und ich freue mich riesig, dass sich Nadine und der Hans-Ueli und Elena heute Morgen laufen lassen. Und das ist einfach eine besondere Freude und schön, dass so viele da sind, um hier dran Anteil zu nehmen. Ich möchte starten mit im letzten Vermächtnis, sozusagen, von Jesus Christus, wo er gesagt hat, darum geht hin und macht zu Jüngern alle Völker. Weltweit, bis nach Sumiswald, bis ins Emmental, bis weltweit eben alle Völker zu Jüngern machen. Und was dazu gehört, zum Jünger sein, lehren sie meine Weisungen und taufen sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und dann gehen wir rein ins Neue Testament und einer, der den Auftrag aufgenommen hat, ist der Paulus gesehen, zusammen mit seinem Team. Und er war voll Gas unterwegs gewesen, im Missionsauftrag vom Herrn. Genau in dem, was wir vorhin gelesen haben. Voll Gas unterwegs in diesem Auftrag. Wir lesen nämlich in Apostelgeschichte 16, die zweite Missionsreise ist das bereits von Paulus. Dann zogen sie von Ort zu Ort. So wurden die Gemeinden im Glauben gestärkt und die Zahl der Gläubigen wurde von Tag zu Tag größer. Wow! Das ist Absicht Gottes. Die Zahl der Gläubigen soll von Tag zu Tag größer werden. Dass Menschen gerettet werden, dass sie nicht müssen verloren gehen, sondern dass sie in die Ewigkeit bei ihm dürfen kommen. Und das ist nur und nur in Jesus Christus möglich, was sein Leben für uns gegeben hat. Und das ist passiert. Der Paulus ist unterwegs mit seinem Team, dem Silas, dem Lukas. Sie sind unterwegs. Und dann kommt etwas, das würde man ja so nicht denken, wenn man vollgas unterwegs ist und gute Ideen hat. Und der Paulus hat grosse und ambitionierte Pläne gehabt, hat die ganz grossen Metropolen mit dem Evangelium erreichen wollen, ist ein engagierter Missionar und Evangelist gewesen und auch ein genialer Strateg gewesen, wie er ist vorgegangen. Und dann kommt etwas, das würde man so doch nicht denken, wenn man so engagiert und Vollgas unterwegs ist für den Herrn. Danach reisten Paulus und Silas durch das Gebiet von Phrygien und Galatien, weil der Heilige Geist ihnen untersagt hatte, in die Provinz Asien zu gehen. Als sie dann in das Grenzgebiet von Mysien gelangten, wollten sie weiter in die Provinz Bithynien. Doch auch das ließ der Heilige Geist nicht zu. Da sind sie so unterwegs, sie haben im Sinn, eben die Großstädte zu erreichen, wo sie nachher nicht durch Asien gehen können. Denkt ihr, ja, dann gehen wir Richtung Norden, Richtung Schwarzes Meer. Dort hier gibt es eine grosse Handelsstadt, Byzanz. Und dann kommen sie rein in die Sackgasse. Endstation. Gott sagt ihnen, geht Richtung Westen, 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 Westen. Und plötzlich sind sie ganz im Westen. Sie sind in Troas. Sie sind an der Meeresküste angelangt. Dort, wo der Weg von Asien aufhört. Dort, wo das Land aufhört. Dort hört der Spass für den Paulus und sein Team auf. Er sieht wortwörtlich kein Land mehr, außer dem Meer. Wortwörtlich am Ende ist er. Und irgendwo seine Strategie, was er so denkt hat, im Kopf, wie dass sie vorgehen wollen, das ist irgendwie wie austräumt, der Plan. Aber was macht man in diesem Moment? Man betet und man schläft mal eine Nacht drüber, oder? Und das ist ein guter Rat, den wir hier mitnehmen. Und ich denke auch ein guter Rat, wenn wir noch so fest uns geplant haben, so und so muss es laufen, in Bezug auf unser persönliches Leben. Wir haben vielleicht, was, wenn dass wir heiraten werden, wie viele Kinder dass wir wollen haben oder möchten gerne haben, wo dass wir würden arbeiten, wie unsere Karriere aussieht oder eventuell im Gemeindedienst und als Gemeinde, wir machen unsere Pläne und das ist auch gut und richtig. Aber manchmal kommt Gott und macht einen Strich dadurch. Und sind wir offen dafür, dass Gott darf einen Strich dadurch machen, dass er uns darf auf Umleitungen schicken, dass er kann sagen, schaut, hey, bitte hier wenden, bitte hier wenden. Und nachher sind wir manchmal am Ende von unserem Latin. Und wir wissen nicht, wie es weitergeht. Und dann ins Gebet zu gehen und vielleicht mal eine Nacht drüber zu schlafen und zur Ruhe zu kommen und Gott zu wirken. Und das gibt es nachher bei Paulus und bei seinem Team. In der folgenden Nacht hatte Paulus eine Vision. Er sah einen Mann aus Mazedonien im Norden Griechenlands, der ihn bat, komm herüber und hilf uns. Ja, nach Europa zu gehen. Wow, das muss jetzt ein genialer Plan sein. Wir sehen hier so die Missionsreise von Paulus und wir sehen die schwarze Linie. Das ist die zweite Missionsreise. Wir sehen hier, wie es dann nachher dort hier Richtung Galatien, wie er auch möchte, das Schwarze Meer, wahrscheinlich nach Byzanz. Aber er wird einfach umgeleitet, einfach volle Kanne durch zu gehen, bis nach Troas, bis ans Ende eigentlich. Und dort hier bekommt er nachher die Weisung, wie geht's weiter. Der Mann aus Mazedonien, Norden von Griechenland, sagt, komm über. Er hat die Vision, er hat den Traum und hilf uns. Und das ist ein umständlicher Weg. Ich möchte das kurz zusammenfassen. Das ist nicht einfach so geschwing. Ja, wir gehen mal geschwing auf Foto runter. Nein, das war ein bisschen weiter. Es ist auch nicht irgendwo, wir gehen jetzt geschwing auf Langnau oder auf Mollis hingern. Sondern wir gehen zu einem Spezialauftrag. 225 Kilometer übers Meer. Anfang mal das. 225 Kilometer über Meer. In der damaligen Zeit nicht ganz so einfach alles gewesen. Sie gehen an Bord von einem Schiff und segeln dann nach Neapolis, also zuerst nach Samothrake und nachher kommen sie an und dann folgt noch ein Fußmarsch an, rund 25 Kilometer oder 24 Kilometer über eine Bergstrasse. Von dort aus erreichen sie dann eben Philippi und auch dort, ja, eine grössere Stadt in der Provinz von Mazedonien, von einer römischen Kolonie. Also jetzt geht's los. Okay, Gott hat uns ja das gezeigt, oder? Und dann ist tagelang einfach mal Funkstille. Tagelange Funkstille. Gott, du hast uns da hergeführt. Wo geht's jetzt weiter? Wie geht's jetzt weiter? Ich nehme an, sie haben gebetet und sie haben gewartet und gewartet und denkt, was ist jetzt dran? Sie haben wahrscheinlich gesucht. Wo gibt es da Synagogen? Wo können wir da Menschen treffen? Wie können wir jetzt unseren Auftrag? Wegen dem sind wir ja da hergekommen. So stellen wir den Paulus vor. Aber es ist mehrere Tage einfach Funkstille. Mehrere Tage. Und dann geht es 2 Kilometer abseits aus der Stadt raus. Am Sabbat gingen wir ans Ufer eines Flusses, etwas außerhalb der Stadt, weil wir annahmen, dass die jüdischen Einwohner sich hier zum Gebet trafen. Ja, irgendwo sollten wir doch jüdische Einwohner von dieser Stadt, die eben ausgewandert sind, die hier wohnen, könnten wir doch treffen und ihnen die gute Botschaft weiter sagen, Gott hat uns doch hierher geführt. Gott hat uns so einfach massivst umgeleitet. Wir hatten so gross im Sinn gehabt. Jetzt muss der grosse Auftrag kommen. Jetzt kommt der grosse Auftrag. Und der grosse Auftrag kommt. Ein riesen Aufwand für eine Mini-Frauentreff. Ja, das ist das Resultat von diesem riesen Aufwand. Ein Mini-Frauentreff und dann auch tatsächlich, seht ihr, und dann auch tatsächlich treffen sie ein paar Frauen an. Dort haben nicht nur Enten geschnattert, dort haben noch ein paar Frauen geschnattert. Und wir können davon ausgehen, dass sie nicht gross über die Glaubensfragen, über die heiklen Glaubensfragen diskutiert haben, dass sie vor allem zusammengekommen sind zum Beten. Es waren jüdische Frauen. Und jüdische Frauen zur damaligen Zeit, und nicht nur jüdische Frauen, die Juden haben immer noch auf den Messias gewartet. Auf den, der im Alten Testament vorausgesagt ist. Der wird kommen als Retter. Der wird Menschen, ja, seinem Volk etwas Gutes tun. Und dafür haben sie gebetet. Und dann sieht man Aufmerksame, dann nehmen wir eine einzige. Es heisst, hier, eine dieser Frauen war Lydia aus Thyatira, die mit kostbarem Purpurstoff Handel trieb. Sie war keine Jüdin, hielt sich aber zur jüdischen Versammlung. Das heisst, sie war eine Heidin. Und es sagt, sie war eine Fremde, sie war eine Immigrantin aus Kleinasien. Das ist etwa rund 500 Kilometer entfernt, Thyatira. Also die war aus Kleinasien, ist nachher dort hergezogen und hat dort hier ein Geschäft aufgebaut. Und sie war auch keine Jüdin. Aber sie hat sich zu den Judenfrauen oder hier einfach zu den jüdischen Menschen in Philippi gehalten. Und das hat einen ganz bestimmten Grund, kommen wir nachher noch davor zu. Und es war eine Luxus-Lady. Ja, das ist eine richtige Luxus-Lady. Die ist sicher auffallend. Ich habe mir das so vorgestellt. Das ist eine Person, die gerade rausgestochen ist aus diesem Frauenkreis. Extravagantes Kleid, riesige Ohrringe, das steht nicht in der Bibel. Schöner Schmuck. Die hat nicht nur bei Armani von der damaligen Zeit eingekauft, sie war die Chefin von Armani. Ja, das ist ganz sicher eine Person, die auch gut geschmeckt hat, Parfüm und so weiter. Eine Luxuslady, weil die Handelsware, die sie damit gehandelt hat, das wird ausdrücklich gesagt, dass sie wertvolle Luxusgüter waren. Purpur. Und die Kundschaft sind die Superreichen. Das war die absolute Top-Oberschicht in der damaligen Zeit. Weil mit Purpur handeln, da hat man mit dem Edelsten, was überhaupt, mit dem Wertvollsten, was es überhaupt gegeben hat, die Purpurkleider. Wenn vielmals hat man einfach nur der Saum vom Kleid, ist der Purpur eingefärbt gewesen. Das war ein Zeichen von Macht und von absolutem Reichtum. Und niemand hat mehr Purpurfarben an sich tragen dürfen, als der Kaiser, weil sonst ist es ihm böse gegangen. Das war wirklich ein Machtsymbol. Warum war das so? Um 1 Gramm Purpurstoff herzustellen, waren etwa 8000 so solche Purpurschnecken nötig, um 1 Gramm herzustellen. Übrigens, wer das mir jetzt hier nicht glaubt, der kann auf Terra X einen Beitrag hören. Der ist wirklich aus der heutigen Zeit, wo sie auch die Schalen von diesen Schnecken gefunden haben in dieser Gegend. Und das ist hochinteressant, wie die dazu mal eben diese Purpurfarben gewonnen haben. Um 1 Kilo Wolle einzufärben, hat man 200 Gramm Farbstoff gebraucht. Und das waren etwa 1,6 Millionen Schnecken gewesen. Das Sekret. Und das war wahnsinnig wertvoll gewesen. Es gibt heute noch eine einzige Firma, die das noch original herstellt, in Eichstätten in Deutschland. Und die sagen dort hier in diesem Beitrag, in diesem Terra X-Beitrag, ja, 1 Gramm, noch heute 2.500 Euro und ein Kilo, kostet 2,5 Millionen Euro. Ein Kilo Purpurfarbe. So die Original. Heute tut man das alles anders einfärben. Das ist 30 Mal teurer rund als Gold. Das ist ein wertvoller Stoff. Und die hat mit dem gehandelt. Und da sind Könige, da sind Kaiser gekommen. Und darum hat man übrigens später, nachher auch in der katholischen Kirche, hat man nachher natürlich die Gewänder, die der Purpurfarben auch noch gesehen sind. Das ist eben ein Zeichen von Macht und Reichtum gewesen. Ein Statussymbol. Und sie handelt mit dem. Und darum können wir davon ausgehen, sie war eine top-reiche Geschäftsfrau. Und sie hat wirklich mit der Oberschicht, in der damaligen Zeit, mit der Oberschicht zu tun gehabt und hat die beliefert. Könige, Kaiser, Macht und Reichtum. Und noch etwas anderes, da komme ich nachher auch noch eins zurück. Der Stoff musste eingefärbt werden. Die Wolle musste eingefärbt werden, der Stoff musste eingefärbt werden und musste in die Purpurfarbe eingetaucht werden. Das war also eine Frau, eine einzige. Jetzt sind die so viel, rund 250 Kilometer, sind die gereist über das Meer, haben tagelang gewartet, haben Haufen Aufträge verpasst, weil Gott sie dort hergeführt hat. Und jetzt ist hier eine einzige Frau in diesem Frauenkreis, die zulässt. Und das war eine Frau, die gefüllte Agenda hatte, einen gefüllten Laden, gefüllte Auftragsbücher, eine gefüllte Brieftasche. Aber eine unerfüllte Seele. Dass sie sich zu der jüdischen Gemeinschaft gehalten hat, das zeigt schon etwas. Nämlich, sie hat gesucht. Sie hat gebetet und gesucht. Sie war hoffend, weil sie gewusst, das Volk Israel, das hat sie vernommen von diesen Leuten, von diesen Juden. Ja, das ist ein besonderes Volk. Die haben einen besonderen Gott. Sie sagen, es ist der Schöpfergott. Es ist der Gott, der sie durchs Rote Meer geführt hat, der sie reingeführt hat ins verheißene Land. Es ist ein mächtiger Gott. Es ist der einzige Gott, sagen sie. Und der Gott wird den Messias schicken, der die Welt wird retten. Und daran hat sie gehofft, auf das hat sie gehofft, auf die letztendlich auf die Lebenserfüllung. Und sie hat gehofft und betet, dass sie das darf erleben. Und jetzt ist da, hier steht so ein kleiner Satz, während sie zuhörte, zuhörte, ist mal das Erste, öffnete der Herr und nicht der Paulus ihr das Herz für die Botschaft, die Paulus verkündigte. Das ist der richtige Weg. Darum hat Paulus das auch immer wieder betont. Hey, als ich zu euch komme, sagt der Korinther, komme ich nicht mit mächtigen Worten und eindrucksvollen Sachen, sondern ich bin zu euch komme mit der einfachen Botschaft vom Kreuz von Jesus Christus. Die habe ich euch verkündigt. Und der Geist Gottes kann die Botschaft so bewirken, dass sie Herzen trifft. Und das soll unser Gebetsanliegen sein, auch vor jedem Gottesdienst, dass wir berührt werden von der Botschaft Gottes durch den Heiligen Geist. Und was war denn die eindrückliche Botschaft, die das Herz von dieser Frau namens Lydia, die hat ja einen Namen, Lydia, so bewegt hat? Es war die Botschaft, die Paulus ganz klar immer wieder einfach ins Zentrum gesetzt hat, nämlich Jesus Christus, der am Kreuz für uns gestorben ist, der unsere Schuld auf sich genommen hat, der gelitten hat, der alles einfach gedreht hat, damit wir befreit sein können von Schuld, ja, damit wir ewiges Leben bekommen. In 1. Thessalonicher 5, Vers 11, ist jetzt einfach ein Vers, den ich genommen habe. Gott hat uns dazu bestimmt, das ist so der Kern, die Kernaussage von Paulus, durch Jesus Christus, durch Jesus Christus gerettet zu werden. Er starb für uns, damit wir mit ihm leben. Deshalb sollt ihr einander Mut machen, einer den anderen stärken. Schaut, wir suchen ja immer den grössten Liebesbeweis. Immer wird nach dem grössten Liebesbeweis. Jede Frau hofft, dass ihr ein Schätzchen, ihr den grössten Liebesbeweis einmal machen kann. Und dann gibt es so Männer, die sich diesen Liebesbeweis etwas kosten lassen, die sich etwas einfallen lassen. Ich war leider nicht so einfallsreich. Aber zum Beispiel dieser hier, oder? Ja, das steht mit seinem Schätzchen vor dem Gebäude und extra so etwas beleuchten. Und das Schätzchen, ja, da muss mich wirklich gerne haben. Das ist ein Liebesbeweis. Jetzt kommt aber das Neue Testament und sagt, was der wirklich Liebesbeweis ist, sagt Jesus, die grösste Liebe beweist der, der sein Leben für die Freunde hingibt. Das ist wahre Liebe. Und diesen Beweis brauchen wir. Und die Bibel macht uns klar, wer das ist. Jesus Christus. Hat er Beweis gebracht, hat seine Liebe bewiesen. Und darum sagt Paulus, denk daran, was unser Herr Jesus Christus in seiner Liebe für euch getan hat. Und dann, ich sammle die immer wieder und ich brauche die vielmals bei Dolphin, also die Beispiele, wo passiert sind, wo Menschen sich für andere hergegeben haben, die nachher in den Medien, Land auf, Land ab, weltweit nachher bekannt gemacht werden. Warum? Weil es Leute bewegt, dass es heute noch Menschen gibt, die für andere ihr Leben lassen. Der Mann hier, das war ein Musiker auf der Concordia, Costa Concordia, am 13. Januar 2012, er hat dort hier als Musiker gearbeitet. Das Schiff ist gekentert und die Leute sind in Rettungsboote verfrachtet worden. Und dann hat es zu wenig Platz in diesem Rettungsboot. Er gibt seinen Platz frei. Und für jemand anderes, der nachher gerettet ist worden, er selber, ist dort hier vor der italienischen Küste ertrunken, weil er seinen Platz freigegeben hat. Ein ganz bekanntes Beispiel ist die junge Frau, Victoria Soto, aus Amerika. Am 14. Dezember 2012 war ein Attentat in ihrer Klasse oder in der ganzen Sandy Hook Grundschule. Der hat es ganz sicher gehört, damals in Newton. Und sie hat Schüsse gehört. Sie hat viele sind ums Leben gekommen, Lehrpersonen, aber auch Schüler. Und sie hat geistesgegenwärtig hat sie einige von den Schülern, so viel wie Platz gehabt, in den Wandschrank reingepfercht und zugemacht. Aber sie hat nicht alle reingebracht. Und nachher ist der Attentäter wirklich reingestürmt in ihr Klassenzimmer und hat einfach darauf losballert. Und man hat sie nachher gefunden, wie sie über ein paar von diesen Kindern drüber gehauert ist und sie beschützt hat und sie selber ist von dem Kugelhagel, der stattgefunden hat, ums Leben gekommen. Oder der junge 13-jährige Teenager, der in Queensland so überflutet wurde, ist zusammen mit seiner Mutter und seinem Bruder auf dem Autodach gewesen. Das Auto ist schon fast versunken in den Fluten. Und ein Retter hat es hergeschafft zum Auto und will ihn da hier nehmen und mitnehmen. Und er sagt, nein, nicht mich, nehmt meinen kleinen Bruder zuerst. Der 10-jährige Bruder, der Break. Und sie nehmen ihn und nachher in der Zwischenzeit, bis die nächsten Retter kamen, sind sie weggeschwemmt worden, seine Mutter und er, weil er sein Leben für seine Brüder gegeben hat. Oder der Bielucci Di Nazzi beim Brand vom Mont Blanc am 24.03.1999. Fährt er viermal mit seinem Dörf immer wieder in den Brunnentunnel, holt Leute aus dem Auto raus, nimmt sie auf sein Dörf, fräset raus aus dem Tunnel und vor der fünften Fahrt kommt er nicht mehr zurück. Er hat sein Leben gelassen, vier Menschen das Leben gerettet. Oder hier noch das letzte Beispiel, der Ludovic Bombas, 13. November 2015. Das Riesenattentat an verschiedenen Orten war das, in Paris. Und hier war eine Geburtstagsparty in ihrer Bar. Es sind dort hier 19 Leute umgekommen in dieser Bar. Es war eine Geburtstagsparty, der Ludovic Bombas und die Chloé Klana hat daran teilgenommen. Und es ist geschossen worden, der Attentäter ist gekommen und der Ludovic hat sich vor die Chloé hergestellt und ist erschossen worden und sie hat nur einen Streifschuss am Arm gehabt, ist ins Spital gekommen und ihre Freunde haben gesagt, was sie besucht haben im Spital, sie ist so unter Schock gestanden, sie hat nur eins können, immer wieder den Namen wiederholen, Ludovic Bomba. Ludovic Bombas. Wisst ihr, das ist das, was Herzen bewegt, wenn Menschen für andere Menschen das Leben lassen. Und jetzt sind wir an dem Punkt, wo der Lydias Herz aufgegangen ist, weil sie verstanden hat, da hat jemand für sie das Leben gelassen. Und das ist der Punkt, wo wir verstehen müssen, da ist jemand, und das ist nicht irgendjemand. Das ist der Sohn Gottes, das ist Jesus Christus, der auf die Erde gekommen ist, der gelebt hat, der sich zum Nichts hat machen lassen, der alle Rechte aufgeht, der sich hat anspähen lassen, der sich hat aufs Kreuz legen lassen, der hat gewartet, ob schon Legionen von Engeln zugeschaut haben und gewartet haben, so endlich einzugreifen und zu helfen. Nein, er hat ausgeharrt, weil die Liebe zu uns ihn dort hier gehalten hat. Und der Paulus hat ganz sicher über das geredet, genau über das geredet. Und das ist der Messias. Und da drin hat er die Rettung gebracht. Und dann kommt er auf die Taufe zu sprechen. Die Bedeutung von der Taufe. Die Bedeutung von Taufe heisst ja das Wort selber Baptizo im Griechischen. Bedeutet ja nichts anderes als untertauchen. Versenken oder im Schlamm versinken. Das bedeutet das. Oder eben auch von der Veränderung. Baptizo bedeutet Stoff einfärben durch Untertauchen. Das ist damals gebraucht worden. Und in dem Moment, wo der Paulus von dem Baptizo redet, von dieser Taufe redet, ist der Lydia bewusst geworden, das mache ich. Ich taufe meine Wolle. Ich taufe meinen Stoff. Ich tue den einfärben. Ich tue den Untertauchen. Und er kommt anders farbig raus. Das hat für sie eine Bedeutung gehabt. Diese Bedeutung hat es gehabt. Und dann hat hier Paulus ganz sicher über die sogenannte Feuertaufe von Jesus geredet. Jesus hat gesagt in Lukas 12, Vers 50, vor mir steht eine Taufe, mit der ich noch getauft werden muss. Und er hat nicht die Taufe vom Johannes gemeint. Nein, er hat ganz etwas anderes gemeint. Und wie schwer ist mir das Herz, bis sie vollzogen ist. Wisst ihr, ich bin felsenfest überzeugt, was das für eine Taufe war. Das eingetaucht werden in Schlamm, in Dreck rein von der Sündhaftigkeit der Menschen. Und das ist im Garten Gethsemane passiert, wo er Blut geschwitzt hat. Wo er dort hier eingetaucht ist worden und sich hat beschmutzen, der heilig, rein Sohn Gottes mit unserer Schuld, wo er auf sich genommen hat. So schmutzig und dreckig, dass sich sein eigener Vater von ihm ab hat müssen wenden. Und das ist die Taufe gsi, wo er eingetaucht wurde, in den Tod letztendlich auch, in die Sünde hinein. Und das hat ihm geruset. Ich glaube, es war nicht in erster Linie die Schmerzen vom Kreuz, sondern dass er, der heilige Sohn Gottes, zum Sünder ist gemacht worden, zum Sündenbock schlechthin. Aber der Paulus darf weiterreden, er ist auferstanden, er lebt. Und er bietet uns jetzt ein neues, ewiges Leben an, damit wir jetzt mit ihm und für ihn unterwegs sein können. Und dann lesen wir von der Lydia, und sie ließ sich taufen. Es heisst hier nicht, und sie musste sich bewähren. Noch ein paar Jahre bewähren, noch einen Glaubenstaufkurs machen, ob sie alles wirklich verstanden hat, ein paar Jahre in der Gemeinde mitarbeiten, bevor sie sich taufen lassen. Schauen Sie, die Täuflinge, die heute Morgen sich taufen lassen, die sind alle schon mehrere Jahre im Glauben. Biblisch gesehen ist es immer so gewesen, da könnt ihr mir, wenn jemand irgendetwas anderes mehr zeigen kann, dann kann er mir das hoffentlich beweisen. Ist es immer so gewesen, es ist jemand zum Glauben gekommen, zum lebendigen Glauben an Jesus Christus. Und als Zeichen davon hat er die Glaubenstaufe. Wir reden nicht von Babytaufe und wir reden auch nicht von Erwachsenentaufe, sondern von der Glaubenstaufe, weil jemand zum bewussten Erkenntnis kam, ich will Jesus Christus vertrauen, und hat sich unmittelbar, immer unmittelbar, taufen. Egal, welche Person das war. Und das passiert auch hier bei der Lydia. Und sie ließ sich da, ja, ist ja logisch, ist ja ganz einfach gegangen, sie war ja schon am Fluss gewesen. Das heisst, bitte, nehmt das mit. Taufe passiert nicht aufgrund von geistlicher Reife und von geistlichem biblischem Wissen, sondern aufgrund, ja, ich glaube ganz persönlich, dass Jesus Christus mein Retter ist. Darauf basiert biblisch neutestamentliche Taufe. Taufe ist auch kein Sakrament, sondern eine Folge vom Glaubensgehorsam. Folgt im Glauben. Warum sage ich das? Denn wer glaubt und sich taufen lässt, der wird gerettet. Ah, doch! Ja, da haben wir es doch. Jetzt bringt ihr doch gar noch die Bibelstelle. Glaube, also Rettung passiert Glaube und Taufe. Dann wäre es ein Sakrament, oder? Dann gehört Taufe zu der Rettung dazu. Jetzt geht der Vers so hier weiter. Und man muss immer den ganzen Vers lesen. Wer aber nicht glaubt, der wird verurteilt werden. Es geht um den Glauben. Glaubig oder glaubig nicht. Nicht, bin ich tauft oder bin ich nicht tauft. Es ist kein Sakrament. Es ist nicht heilsnotwendig. Aber es ist ein Glaubensgehorsam. Taufe war nicht ein Happy End gewesen, und schon gar nicht für Lydia und für kaum jemanden, der sich im Neuen Testament hat taufen, auch für Paulus nicht, der sich auch hat taufen. Nein, da sehen wir, dass viele Schwierigkeiten gekommen sind, trotzdem, dass sie getauft waren. Auch bei der Lydia sind nachher noch Schwierigkeiten gekommen, auf das kann ich jetzt nicht eingehen. Und der Paulus hat darum gesagt, ihr müsst euch darüber im Klaren sein, was bei der Taufe mit euch geschehen ist. Ihr seid in sein Tod reingetaucht. Wir werden heute die Täuflinge runtertauchen ins Wasser, ins Todeselement. Da können wir nicht leben. Aber wir nehmen die Täuflinge hoch. Sie dürfen wieder schnaufen. Und das ist die Bedeutung, neues Leben in Jesus Christus. Weil Jesus Christus ist in den Tod getauft worden. Ist reingetauft worden. Wir dürfen mit ihm leben. Durch die Taufe wurden wir auch zusammen mit ihm begraben. Und wie Christus durch die Lebensmacht Gottes des Vaters vom Tod auferweckt wurde, so ist uns ein neues Leben geschenkt, in dem wir auch leben sollen. Und darum ist Taufe das Letzte, ein Bekenntnisakt. Ein ganz wichtiger Bekenntnisakt. Erstens mal vor der unsichtbaren Welt. Ich bekenne mich, sage Ja zu Jesus Christus und vor der Gemeinde. Und darum appelliere ich immer, hey, die Taufe vor der Gemeinde machen, damit die Gemeinde Anteil hat, ihre Freude. Die Gemeinde sind die, die beten für Menschen, dass sie zum Glauben kommen. Ja, ich will. Ja, ich will, das kennen wir von einem anderen Ort. Ja, ich will. Das kennen wir von Trauungen. Und das vergleiche ich auch immer wieder, Taufe, mit der Trauung. Wann ist eine Trauung rechtsgültig? Vor dem Standesamt. Rechtsgültigkeit, die Trauung, oder? Wann ist eine Bekehrung und Wiedergeburt rechtsgültig? Wenn ein Mensch an Jesus Christus glaubt und das im Glauben annimmt. Ich bin überzeugt, dass die Lydia, während Paulus geredet hat, hat sie das für sich bejaht. Ja, zu dem Jesus. Zu dem Jesus, der Begräbnis vermasselt hat. Zu dem Jesus, der Sünder angenommen hat und ihnen verkehrt. Zu dem, ja. Und jetzt aufs Bekenntnis, dass sie hier da Jesus glaubt. Jetzt lässt sie sich laufen. Ja, ich will. Und dann kommt vielmals, bei den meisten, bei Christen, kommt nachher noch das öffentliche Bekenntnis vor der Gemeinde. Vor den Freunden, vor der Familie, vor der unsichtbaren Welt. Ja, ich will. Und dann wird als Zeichen davon der Ring angesteckt. Ja, ich will mit dir jetzt zusammen sein. Ja, ich setze mein Vertrauen. Ganz einfach, dass wir miteinander den Weg gehen können. Das ist ein öffentliches Bekenntnis mit einer verändernden Wirkung. Nämlich, wenn man zusammenlebt, gibt es eine verändernde Wirkung. Es ist anders. Und das ist auch, wenn wir Ja sagen zu Jesus, verändert sich ein Leben. Und bei der Lydia ist es so, ich fasse zusammen, die Lydia öffnet ihre Ohren. Sie öffnet ihre Ohren. Ich hoffe, wir haben heute Morgen mit offenen Ohren gelassen. Ich hoffe es. Und dann hat der Herr ihr das Herz aufgetan. Und ich sage es noch einmal, es war nicht die Botschaft von Paulus. Wie hat er es jetzt formuliert? Hat seine PowerPoint, ist die richtig gesehen und so weiter? Das ist gar nicht entscheidend. Nein, im Gegenteil, von Paulus sagen Korinther, er ist so ein schlechter Rhetoriker, es ist nicht zum dabei sein, wenn er redet. Briefe schreiben kann er gut. Wer es nicht glaubt, dass sie das von ihm gesagt haben, ich kann 2. Korinther 10, Vers 10 nachlesen. Aber die Worte haben ihr Herz geöffnet, weil er von der Liebe von Jesus geredet hat. Und Lydia, jetzt sehen wir, ihr Leben hat sich völlig umkrempelt. Die öffnet ihr Haus, sagt, die kommen zu mir. Und sie öffnet ihre Brieftasche. Der Paulus dankt später im Missionsdienst, dass die Gemeinde in Philippi ihn unterstützt hat. In dem Missionsdienst. Sie hat ihre Brieftasche geöffnet. Und sie hat ihr Statusdenken müssen weglegen und sie hat sich dort hier völlig geöffnet. Da sie nachher eine junge Magd, die aus dem Gefängnis gekommen ist, eine Sklavin, die zu ihr in die Gemeinde gekommen ist, ein Gefängniswärter und so weiter. Das Haus war für alle offen gewesen, wo Jesus glaubt hat. Wir sehen, da ist etwas gegangen, da ist eine geistliche Bewegung gewesen. Ja, das wünsche ich mir und ich freue mich jetzt auf das Zeugnis von unseren Täuflingen. Von ganzem Herzen freue ich mich darauf. Ich möchte noch beten, Herr Jesus Christus, ich danke dir für deine Liebe, ich danke dir für das, was du gewirkt hast und ich danke dir, dass wir heute Morgen erleben dürfen, wie Menschen, die zu dir gefunden haben, das bezeugen, öffentlich hier, dass sie dir an dich glauben und dass sie das einfach hier auch noch einmal möchten, ganz neu, in einem Neustart festmachen. Herr, herzlichen Dank, dass wir Anteil haben dürfen. Amen.